Guten Morgen, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass nach einer Zeit, wo wir uns nicht getroffen haben, das waren schon ein paar Jahre, ich wieder diese Freude und diese Vorrecht habe, unter euch zu sein, euch zu Gesicht zu bekommen und zu merken, dass wir uns nicht vergessen haben, sondern wir uns wieder freudig und fröhlich einander grüßen können durch diesen Geist, der in unseren Herzen ist, der Heilige Geist, der in uns ausgegossen wurde durch die Buße, durch die Wiedergeburt, die der Herr Jesus Christus uns geschenkt hat. Gepriesen sei er, unseren Herr und Vater Jesus Christus, in alle Zeiten bis in der Ewigkeit. Und das Volk sagt Amen, Amen. Für die Geschwister, die uns beide mit meiner Frau nicht kennen, ich möchte, dass du auch aufstehst, Dani. Das ist meine Frau Dani. Und ich heiße kurz Luci oder Luki oder Luigi, man kann sich das aussuchen. Mein ganzer Name ist ein Zungenbrecher, werde ich nicht verraten, ich will euch nichts Schlechtes tun. Ich möchte nur auch kurz sagen, wer wir sind, was wir tun. Wir sind vor, jetzt sind schon wie viele Jahre? Nein, ich meine nach Österreich gekommen. Naja, 1990, gut, rechnet selber. Okay, sind wir nach Österreich gekommen und hier hat der Herr uns richtig, aber wie ein Eilzug getroffen. Wir waren überzeugte Marxisten, überzeugte Atheisten. Ich war der größte Blasphemiker, der je auf der Erde gelebt hat. Ich war ein überzeugter Atheist und ein überzeugter Darwinist. Ein handelnder Materialist, Marxist bis zu geht nimmer. Bis der Herr gesagt hat, komm, ich will mit dir reden. Durch mein Wort. Ich habe eines Tages die Bibel in der Hand genommen, gelesen und das allererste, was ich aus dem Buch richtig verspürt habe, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und es soll so sein. In deinem Leben, du armer Mensch, soll so sein, wie es in diesem Buch geschrieben steht. Die Bibel hat mich gepackt. Das war im Jahre 2002 im Herbst und in 2003 am 23. März, es war ca. 20.15 Uhr am Abend, nach einem Predigt von Pastor Ulrich Pazani, stand ich auf und mit Tränen in den Augen habe ich Buße getan für meine Sünde. Und an diesem Abend habe ich in meinem Herzen, in meinen Gedanken einen Satz bekommen: Deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, Buße zu tun. Und jetzt weiß ich, was es bedeutet, auch begnadigt zu sein, befreit zu sein von der Last durch die Gnade des Herrn. Ich hoffe, ich rede mit euch und ihr kennt das alles. Ich hoffe stark. Gell? Kennt ihr diese absolut befreiende Gedanke? Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich möchte, dass wir auch heute auch über solche Sachen sprechen, die uns an dem erinnern, wie gut es ist, die Sünde abzulegen in Buße, in eine Niederwerfung vor dem Herrn, um das wieder zu erleben, die Befreiung, die Freude. Ich habe dich vergeben, du bist mein Sohn. Na, und jetzt möchte ich auch euch etwas auch präsentieren, dass ihr auch ein bildnerisches Bild bekommt. Okay, als ich noch klein war, das war der tiefste Kommunismus. Und da fällt dir an alles, begonnen vom Brot bis zum Gewand. Und wir haben müssen immer schauen, dass wir von irgendwo unsere Sachen kriegen. Es wurde besonders schlecht dann in den letzten Zeiten, aber das ist schon Geschichte. Und meine Familie wohnte in einer Großstadt, das ist Varna am Schwarzmeer. Und wir waren mehr oder weniger angewiesen an den Landwirtschaftshof von meinem Opa. Der war ein tüchtiger Bauer, er hat Schafe gehabt und er hat immer wieder uns einen guten Milch geschenkt. Als wir dorthin gefahren sind, ihm geholfen haben, am Sonntagabend haben wir Milch bekommen in solche Kannen. Manche von euch, die 60 plus zum Beispiel, kennen diese Kannen, nicht wahr? Ja. Sie waren so geflochten, sei es jetzt mit Schilf oder mit Weidenzweige und das war ein Kunst, der die Zigeuner bis zum heutigen Tag beherrschen. Das war eine Zigeunerarbeit. Sie haben aber einen riesen Nachteil, diese Gefäße, dass sie mit der Zeit durch die süße Säfte, die man hineingeleert hat, von den Mäuse angegriffen worden sind. Und die Mäuse haben das alles da richtig so gefressen, so hoch, wie sich man das vorstellen kann. Und dann war praktisch unten der Boden praktisch nicht mehr geschützt. Na gut, warum erzähle ich das alles? Ich trinke sehr gern Milch. Und damals habe ich Milch getrunken, als Frühstück warm, aber auch am Tag. Den frischen, guten Schafsmilch. Naja, Balkanesen tun es. Die Wessler, die grausen, ach, schaust mir, das stinkt. Na Leute, das ist sowas für schmackhaft, das sage ich euch. Na gut, und als wir diese 10 Liter Kanne bekommen haben und nach Hause gebracht haben, wünschte ich mich am Tag nicht nur ein Frühstück mit Milch haben, sondern am Tag auch einen Schluck machen. Naja, eines Tages, und diese Milch stand bei uns in einer, so einem Speiseraum, wo kühl war, eines Tages schlich ich mir in diesen Raum hinein, nahm ich diesen Krug in der Hand, heb ich auf und schlag ich runter. Oh, das hat gut getan. Und es war mir so gut und ich habe so gut an meinen Wohlbefinden gedacht, dass ich etwas zu schnell die Kanne runtergelassen habe. Und da hat es einen Knacks gegeben und der Boden war kaputt. Und der ganze Milch ist ausgeronnen. Oh, Katastrophe. Da habe ich sehr schnell den Boden abgewischt, den ganzen Milch dann in den Waschbecken weggebracht, alles schön gemacht. Und weil man das nicht merkt, dass die Kanne kaputt ist, habe ich die Kanne ganz tüchtig wieder auf denselben Platz gestellt wie früher. Und ganz still und einfach wieder ins Zimmer gegangen. Na gut, am nächsten Tag in der Früh geht meine Mutter dann im Speiseraum, hebt die Kanne auf und merkt, dass die Kanne leer ist. Schaut sich die Kanne an, die Kanne ist kaputt. Dann gibt es ein Familienrat. Mein Bruder, ich, mein Vater und meine Mutter. Und dann wird befragt, wer hat die Kanne in der Hand genommen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warst du da etwa? Na, ich weiß von nichts. Ich habe gestern früh Milch getrunken und seitdem ist nichts geschehen. Vielleicht war das mein Bruder. Dabei trinkt mein Bruder kein Milch. Und das haben wir alle zu Hause gewusst. Und dann habe ich 3 Blicke auf mich richtig konzentriert. Und ich habe aber das nicht zugegeben, dass ich das getan habe. Wisst ihr, was dann folgte? Mein Vater hat es mich bearbeitet, so wie es gehört. Kalt geschmiedet. Wisst ihr, was das ist? Er hat mich kalt geschmiedet. Und wisst ihr, warum? Da hat es nur ein einziges Problem gegeben. Ich habe nicht Buße getan. Ich habe nicht gesagt, ja, es tut mir so leid, ich habe es getan. Ich habe die Kanne zerbrochen, die Milch ist ausgeronnen, ich bin schuld. Ich habe es nicht getan. Und das war ein folgeschwerer Fehler meinerseits. Ich habe nicht Buße getan. Und genau über dieses Thema werden wir heute auch reden. Und wir werden uns einen Text jetzt aufschlagen in der Bibel. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mit. Ja, ja, das haben wir sicher, klar. Wo denn sonst? Wir gehen zu Gottesdienst und ohne Bibel bist du im Gottesdienst aufgeschmissen. Ha? Okay, gut. Ich nehme meine Worte zurück. Okay, und wir lesen diesen Text und diesen Text finden wir in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Das ist ein sehr, sehr berühmter Text. Und deswegen haben diejenigen unter euch, die keine Bibel in der Hand haben, eine Ausrede. Ich kenne den Text eh auswendig. Okay, Lukas 18, Vers 9 bis 14. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie diesen Zöllner da. Ich faste 2-mal in der Woche und ich gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich auf seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, spricht der Herr Jesus Christus, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Himmlischer Vater, wir bitten dich, Herr, dass du uns durch deinen heiligen Wort heute früh, Herr, richtig die Herzen berührst, dass du in unseren Gewissen sprichst, dass du in unseren Geist das hineingibst, Herr, was wir von diesem Wort auch lernen müssen. Und lass, Herr, das Gelernte zu einem Herzensrhythmus werden, dass wir so leben, Herr, wie dir es gefällt. Wir wollen dich verherrlichen durch unserem Leben, Herr Jesus. Und wir bitten dich, segne uns, um dich zu verherrlichen. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Wir sehen jetzt hier zwei Männer, die ganz gezielt etwas tun. Sie gehen wohin? Sie gehen in den Tempel. Was wollen sie dort machen? Beten. Was heißt es? Sie sind religiös und sie haben einen Tagesablauf, was ein Gebetszeit auch inkludiert. Sie gehen dorthin, aber da trennen sich die Welten auseinander. Dieser Text ist mit nur etwas sehr interessant. Ich gebe euch eine Hausaufgabe. Ich gebe euch eine Hausaufgabe, aber ganz ernst. Ihr kommt nach Hause, holt eure Bibel aus dem Staub raus und liest sie dort. Habe ich was Falsches gesagt? Achso, nein. Deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, deswegen sage ich manchmal falsche Sachen, aber bitte nicht böse sein. Lest ihr bitte diesen Text vom 17,20, Lukas 17,20 bis Lukas 18,30. Lest ihr den ganzen Text durch und ich verspreche euch, es werden euch die Augen aufgehen, wenn ihr nur merkt und seht, welchen Stellenwert und welchen Platz diesen Text in der Lukas-Evangelium hat. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es um die Frage, komme ich im Himmel oder schmore ich in der Ewigkeit in Einsamkeit fern vom Herrn. Und diesen unseren Text ist nur ein Stück, wo uns erklärt wird, wie wir uns Gott nähern können. Gemerkt? Lukas 17,20 bis Lukas 18,30. Bitte, liest das durch. Das wird euch wirklich ein Geschenk am Herzen sein. Na gut, kommen wir jetzt wieder zurück zu unseren zwei Burschen. Der eine, ein Pharisäer. Ein Mann von der High Society Jerusalems. Ein Mann, der ganz vorne steht. Ganz vorne. Und er sagt, oh Gott, jetzt werden wir beide uns jetzt ein bisschen unterhalten. Jetzt schau, ich bin ein absolut gerechter Mensch. Ich bete, ich faste, ich gebe meine Zehnte regelmäßig. Ich bin kein schlechter Mensch, ich bin absolut moralisch und ich bin gar nicht so wie die da. Die Bulgaren, die zu uns gekommen sind, der Luci, der Heide, zu dem gibt es keinen Vergleich in meinem Leben. Alle anderen sind eine Stufe niedriger als ich. Was glaubt ihr? Hat diesen Mann tatsächlich diesen Selbstbewusstsein gehabt? Hat er sich selbst tatsächlich so hoch geschätzt? Ja, das ist eine aber logische Frage. Ja, sicher, wenn er das so spricht. Er hat sich wirklich so geschätzt, dass er vor Gott ganz einfach absolut in Ordnung ist. Stimmt es? Nach seinem Reden ja, oder nicht wahr? Ja, jetzt kommt die Frage. Wie kommt er zu dieser Einstellung sich gegenüber? Wie hat er das alles irgendwie ausgearbeitet, sagen wir mal so? Naja, vielleicht war er in seiner Kindzeit ein ganz tüchtiger Toraschule-Besucher, wo er mit einem alten Rabbi die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Der war tüchtig beim Singen, beim Gebet, beim Bibellese. Ein ganz tüchtiger Samstagsschulebesucher. Und das waren seine Anfänge, nicht wahr? Als er schon wahrscheinlich so etwas nach seinem Bar Mitzvah-Tag mit 12 Jahren, hat er schon wahrscheinlich auch größere Sachen gemacht. Er hat wahrscheinlich bei dem Pfui-Jugendtreffen im Süden Israels Nein, ich weiß, Pfui ist es, aber bei denen war das Pfui. Gingen sie nach Süden, nach Beersheba, dann machten sie dort einen Jugendtreffen und dann haben sie miteinander gesungen und die haben miteinander dort gebetet und alle haben es geschaut und gedacht, dieser junge Mann, der wird ein super Synagogenleiter werden irgendwann einmal, weil er ist so richtig hingegeben und er tat es gern. Er sang die Psalmen und er begleitete es auf seine Harfe und die anderen haben es gesagt, das ist ein Mann, ein Vorbild. Vielleicht etwas später war er wahrscheinlich ein ganz tüchtiger Spendensammler in der Synagoge für die armen Juden, die weltweit zerstreut waren. Da hat sich gekümmert, dass sie genug zum Essen kriegen, dass sie dort ein Spital bekommen, dass sie dort ständig gut verpflegt werden. Und alle haben es gesagt, der hat ein Herz. Der hat ein Herz. Der ist wirklich so hingegeben, dass er sich für die anderen Menschen völlig hingibt. Na, dann war vielleicht in seinem Leben weiter so, dass er irgendwann einmal eine 30-jährige Jungfrau mit 40 Jahren geheiratet hat, die die Tochter von der alten Rabbi war. Und das hat ihm vielleicht einen sehr guten Posten in der Synagoge geschaffen, wo er das Gesetz predigen hat dürfen. Ist das nicht eine glänzende Biografie? Ist das nicht ein glänzendes Laufbahn? Ist das nicht alles ganz einfach zu beneiden? Warum seid ihr so still? Ist das nicht alles zu beneiden, so eine Laufbahn zu haben? Das war der Grund, als dem er sich so hoch und so wichtig gesehen hat. In seinem Leben war alles picobello. Man konnte nichts dagegen sagen, gegen seinen, jetzt frage ich, Glauben oder Religiosität? Glauben oder Religiosität? Interessant. Interessant. Ich merke wieder, so wie am Dienstag, habe ich euch nichts Neues erzählt und heute erzähle ich wieder nichts Neues. Ihr werdet mich bald verärgern, ich spüre es, weil ich euch lauter alte Geschichten erzähle. Ihr wisst ganz genau, dass das alles Religiosität ist. Und auf diesen Religiosität hat er sich selber gestützt. Dann, es ging auch weiter. Schauen wir uns im Text wieder hinein. Zu wem spricht er? Zum Herrn. Zu den Menschen hat er nichts zum Sprechen gehabt. Im 9. Vers lesen wir es. Aber der Herr hat mit diesem Gleichnis etwas vorgehabt. Die Menschen zu überführen, die hochmutig sind und sich über die anderen erheben durch ihre Religiosität. Und wir haben jetzt gerade gesehen, auf welchen Grund diese Religiosität gebaut war. Könnt ihr meine Gedanken folgen? Seid ihr noch da? Okay, gut. Na, dann gehen wir weiter. Und da gibt es eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollen. Hat der Pharisäer in seinem Leben tatsächlich nie eine Sünde begangen? Hat der Pharisäer tatsächlich nie in seinem Leben eine Sünde begangen? Irgendwann einmal hat er sicher nicht eine, sondern hunderte, sogar tausende Sünden begangen. Ist in seinem Rede, in seiner körperlichen Sprache ein Spur vom Sündenbekenntnis? Merkt ihr das? Okay, jetzt stelle ich wieder eine Frage. Ihr kennt es mir ja schon, ich mag die Fragen. Wer von euch will so ein frommer, so ein richtig reiner, so ein richtig vorbildhafter Pharisäer sein? Er soll sich den Hand aufheben. Ein Pharisäer wollte, Leute, was ist mit euch? Fromm, rein, moralisch, tüchtig. Was ist mit euch? Hey, na was ist mit euch? Warum hebt ihr eure Hände nicht auf? Ist das nicht wirklich ein vorbildhafter Mensch? Na, ich verstehe jetzt nicht, wo bin ich jetzt? Aber ich freue mich, dass niemand unter euch sich die Hand aufhebt. Weil ihr habt es begriffen. auf welchen Grund diese Frömmigkeit auch gewachsen ist. Religiosität, Selbsterheblichkeit, Stolz. Und so weit, und diese Religiosität geht so weit, dass er sogar vor Gott stehen kann und voller Selbstbewusstsein sagen kann, schau du dich es an, oh mein Gott, wie gut ich bin. Ha? Was habt ihr für ein Gefühl, wenn ihr an diesen Mensch so denkt? Jetzt ganz ehrlich, er war nicht einer, der sich nicht wirklich bemüht hat, das alles zu erreichen. Das hat ihm sehr, sehr viel Mühe gekostet, all das zu erreichen. Der hat die Tora auswendig gelernt. Er hat in der Jugendgruppe bei der Pfui-Freizeit dort mitgeholfen. Da hat er wirklich sich gekümmert um diakonisch mildtätige Tätigkeiten weltweit, um die Juden. Dann hat er gepredigt, wirklich wie ein Jericho-Rohr. Das hat alles Substanz gekostet. Das war alles nicht leicht. Nicht wahr? Er hat das tatsächlich gemacht. Und all das war umsonst. Das war umsonst. Ist dieser Mensch nicht wirklich zu bejammern? Ist dieser Mensch nicht wirklich zum ins Herz zu nehmen und ihm wirklich ins Gebet zu nehmen und zu sagen, Herr, befreie du ihn aus dieser verdammten Religiosität, weil er macht sich kaputt, sich selber, aber auch ein ewiges Leben. Ein trauriges Gestalt, aber so aussehend, ganz vorne, in weiß gekleidet, ein Leiter des Volkes, ein Vorbild, eine Hülle, ohne Inhalt, Religiosität. Was fällt dir eigentlich bei ihm? Was fällt dir bei ihm, sich davon zu befreien? Richtig. Die Demut in seinem Herz, die sagen sollte, du bist ganz einfach ein Sünder. Und alles, was du hast, ist dir nur geschenkt. Alles, was du tust, tust du, weil der Herr dir die Möglichkeit gibt. Und deine guten Taten, aufpassen, deine guten Taten sind nicht dein Vorrecht, sondern deine guten Taten sind dein Pflicht. Die guten Taten sind nicht dein Vorrecht, sondern die guten Taten sind dein Pflicht. Du bist von Haus aus verpflichtet, all das zu machen, ohne dass du dich damit zu loben. Er hat das alles aber nicht verstanden. Aber jetzt lassen wir diesen jammerlichen Mensch, dieser arme Mensch etwas auf der Seite und wir schauen jetzt weiter, was mit dem anderen geschieht. Der liegt ganz hinten, ganz dort hinten. Ich zeige euch wie. Steht hinter der Masse, schaut nach vorne und auf seinem Angesicht liegend sagt er, oh Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Sei mir dem Sünder gnädig, Herr. Was glaubt ihr? Hat die ganze Menge es gehört? Wenn er ganz hinten steht und hauslaut nach vorne redet. Ich kann das auch runternehmen und es wird genauso laut werden, glaub es mir. Das haben alle Menschen gehört, dass er wirklich seine Sünde bekannt gemacht hat, dass er sich in Brust geschlagen hat. Das war für allen sichtbar. Aber das war ihm total egal. Seine Person, seine Stolz, seine Überheblichkeit, die waren ihm total fern. Er hat ein einziges Problem gehabt. Ich bin ein Sünder. Und ich kann mit dieser Sünde nicht mehr leben. Ich halte das nicht aus. Das ist mir über alles wichtig, befreit zu sein von dieser Sünde. Da gibt es eine Feinigkeit, die ich wirklich auch noch erklären möchte. Das Wort, das in Deutsch übersetzt steht als gnädig, ist etwas daneben übersetzt. da soll stehen, sei mir dem Sünder barmherzig. Weil es gibt in der theologischen Begriffe einen feinen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Sei mir dem Sünder barmherzig. Die Barmherzigkeit ist, etwas nicht zu bekommen, was du verdient hast. Wenn ein Verbrecher begnadigt wird in unserem Sinne, der bekommt Barmherzigkeit. Er hat seine Strafe verdient, aber auf einmal bekommt er Barmherzigkeit. Er bekommt nicht das, was er verdient hat. Und die Gnade, das ist wieder was anderes. Etwas bekommen zu haben, was du nicht verdient hast. Merkst du den feinen Unterschied? Die Gnade ist, etwas bekommen zu haben, was du nicht verdient hast. Und er hat jetzt nicht um Gnade gebetet, sondern er hat um Barmherzigkeit gebetet, weil er ganz klar mit sich im Klaren war. Er hat die Burge, seine Stolz, seine Überheblichkeit zerstört. Er ging im Tempel und halslaut gebetet, sodass alle ihn gesehen und gehört haben. Na, Moment jetzt, wir versuchen aber auch die Frage zu stellen. Moment, was ist mit diesem Mensch? Hat der Zöllner tatsächlich in seinem Leben nie etwas Gutes getan? Was denkt ihr? Hat er nie in seinem Leben etwas Gutes getan? Ganz sicher. Alleine dieses Faktum, dass er an diesem Tag dort im Tempel steht und dort auf seinem Angesicht liegt, spricht von sich aus. Er ist ein Mensch, der eine Gottesfurcht hat. Ein Mensch, der Gott ehrt und Gott als höchste Autorität in seinem Leben hat. Sind das gute Charakter- und Herzeigenschaften eines gläubigen Menschen? Sind das? Interessant. Er spricht kein einziges Wort darüber. Er sagt ganz einfach, ich bin nichts anderes, außer ein Sünder. Er hat dem Herrn wirklich nichts zum Vorweisen gehabt. Das Einzige, was ihm das Herz zerrissen hat, ist, dass er Gott verletzt hat durch seine Sünde. Was glaubt ihr? Betet er aus Angst oder aus Zuwendung, aus Liebe zu Gott, dass seine Sünde ihm vergeben wird? Aus Angst oder aus Liebe? Ich denke, dass ein gläubiger Mensch, wenn er Buße tut, am meisten das tut, aus Liebe, weil er versteht, wie er Gott verletzt mit seiner Liebe. Die Angst ist wirklich da und ich gebe dir recht, du hast recht. Nur der Hauptmotor der Buße einen gläubigen Menschen, das ist der Verständnis. Was habe ich Gott alles angetan? Jetzt stehe ich vor dem Kreuz und ich schaue hin und ich sehe, hier gibt es Spuren vom Nägeln. Hier ist Blut geflossen. Hier liegen Stücke von einem menschlichen Leib. Und das zerreißt mir das Herz. Ich sehe zum Kreuz und ich sage, Herr Jesus, was habe ich dir nur angetan? Was hast du wegen mich erlitten, Herr? Herr, ich liebe dich so sehr und ich habe dich so sehr verletzt. Du bist tatsächlich der große Gott, über den ich heute früh gesungen habe. Aber ich habe dich solche Maßen verletzt durch meine Sünde. Herr, ich will das nicht. Herr, ich bereue es, dass du, der ewige, allmächtige Gott Jesus Christus, solche Maßen wegen meiner Sünde am Kreuz gelitten hast. Und ich komme jetzt zu dir, Herr, und ich bitte dich, Herr Jesus, sei du mir, dem Sünder, barmherzig. Sei du mir, dem Sünder, barmherzig. Ich habe deinen Zorn, ich habe deinen Gerichtsurteil verdient, aber ich bitte dich, sei du mir, dem Sünder, barmherzig. Wer von euch will heute ein Zöllner sein? Er soll sich die Hand aufheben. Wer von euch will heute ein Zöllner sein? Er soll sie den Hand hoch aufheben. Hoch aufheben. Na, Moment, Leute. In diesem Saal ist voll mit Sünder. Und sowas redet man nicht so öffentlich. Na, das ist aber beschämend, nicht wahr? Danke, du hast recht. Danke, 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 danke. Was kann ich Gott vorweisen? Außer meine verdorbene Natur. Was kann ich vor Gott bringen? Außer meine gefallene Leib und Mensch. Alles, was ich habe in meinem Leben, meine Liebe zu ihm, das ist mir geschenkt worden. Alles, was ich jetzt tue, diesen Text zu lesen und auszulegen und euch auch diesen Text vorzuzeigen, das ist mir gegeben worden. Das ist nicht meins. Das ist von ihm. Dass ihr in eurem Herzen berührt werdet durch das Wort Gottes, das ist nicht, weil ich euch so richtig laut, halslaut rede, sondern weil der Heilige Geist euch in die Herzen anklopft. Was tue ich hier? Nichts anderes außer diesen Kabel hier. Ganz einfach ein nutzloser Kabel. Von oben nach unten. Ein Stück Draht und nichts mehr. Und das ist mir so wertvoll, es zu wissen. Ich kann der Herrn nichts bringen. Und er kann mich trotzdem lieben. Trotzdem, dass er mich kennt. Das ist Freude. Das ist Befreiung. Das ist echt frei im Jesus zu leben. Dich so zu nehmen, so wie du bist. Und sagen, ich bin nichts anders, außer ein Mörder Jesu Christi. Tagtäglich durch meine Sünde. Aber ich bin errettet durch seine Vergebung und durch seine Gnade. Und er hat mich zu seinem Sohn gemacht. Er hat mich diese Vergebung geschenkt. Er hat mich zu sich gebracht. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich nicht die Liebe verdient habe, sondern weil er mich geliebt hat, noch lange, 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 bevor ich ihn gekannt habe. Damals, als ich bei der Marine den Gott Neptun gebetet habe, uns zu bewahren und die Wellen, die von oben runtergekommen sind, uns nicht wegzuwischen vom Deck, das hatte ich gewusst. Und das hat er erduldet, bis zu dem Augenblick, wo er mich getroffen hat und mein Herz umgekrempelt hat. An so einen Gott möchte ich glauben. So einen Gott kann ich vertrauen. So einen Gott kann ich verehren. Und so einen Gott kann ich nur sagen, Herr, nimm du jetzt das, was du mir gegeben hast. Nimm du diesem Gold, der du gereinigt hast. Und mache du aus diesem Gold einen roten Teppich vor deine Füße. Weil du bist König und dir gebührt diese Ehre. Nimm du meinem Leben und benütze du meinem Leben wie ein wohlriechendes Opfer für deine Verehrung. Du hast es verdient. Das ist meine Freude. Das ist meine Freiheit in Jesus. Und ich kann mich mit diesem Zöllner wohl irgendwie identifizieren und mit ihm zusammen wirklich sagen, sei mir dem Sünder barmherzig. Nun, wie geht die Geschichte dann zu Ende? Es gibt einen Weil in unserem Text. Der Herr Jesus macht einen Vergleich. Dieser glänzende Bursche am Anfang vergleicht er zu dem Zöllner. Und er sagt ganz einfach Folgendes. Derjenige, der jetzt da Buße getan hat auf seinem Angesicht, er ist nach Hause was? Gerechtfertigt gegangen. Und dieses Wort Dikaio im Griechischen bedeutet etwas viel mehr als rechtfertigt nach Hause gegangen. Es heißt nach Hause gegangen, frei von jeder Schuld, rein von jedem Dreck, befreit von jeder Bestrafung und von jedem Angst. Der ist wie ein Mensch ohne Sünde nach Hause gegangen und das spricht der ewige Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Könnt ihr euch das vorstellen, welche Konsequenzen es gibt, wenn man sich so erniedrigt, so wie diesen Zöllner? Wenn er aufsteht, ist er würdig, vor dem Angesicht Gottes zu treten und dass Gott zu ihm sagt, willkommen nach Hause. Über den anderen wurde nicht gesprochen. Über den anderen wurden keine Kritiken bzw. Lobwörter gesagt. Der wurde ganz einfach nur vernachlässigt. Auf der Seite geschoben. Genauso wie er die Menschen auf der Seite geschoben hat in seine Stolz und Überheblichkeit, genauso wurde er von Herrn auf der Seite geschoben. Der religiöse Heuchler, der religiöse Pharisäer. Und ich möchte euch jetzt heute etwas nahe treten. Dieser Pharisäer-Sauerteig, der breitet sich mächtig in der Gemeinde, in unsere Herzen, unter uns, auch in mir. Ich habe es richtig gelitten unter der Pharisäer-Sauerteig, der bei mir aufgegangen ist, nachdem ich meinen Dienst begonnen habe. Haben wir gedacht, na, schau dir das an, ich tue es und die anderen tun das nicht. Ah, ich bin nicht ein Besserer. Und jetzt, ich lehre die Menschen und die schauen mir zu und die hören mir zu. Aha, dann bin ich ein Großer und die sind klein. Und der Herr hat mich solchermaßen ein Watschen gegeben, dass ich zwei Köpfe gemacht habe. Er hat mich wirklich seine Autorität abgezogen für eine kurze Zeit. Und ich war wirklich bald physisch und auch geistig tot. Aber das hat mir geholfen, wieder Buße zu tun und meinem Leben mit ihm in Ordnung zu bringen. Das war mein Burnout. Genau aus diesem Grund. Und wenn Christen zugrunde gehen und wir Christen sagen, naja, ich resigniere, ich kann nicht mehr, es freut mich nicht mehr und so weiter und so fort, kann ich jedem sagen, zu dieser Situation kommst du dann, wenn du versuchst, nach dem Weg der Pharisäer zu gehen, mit Tun und mit Machen und mit Taten und Werke ganz einfach etwas zu erreichen. Lass dich ganz einfach beschenken. Geh vor dem Herrn, sag ihm du, wer du bist. Gib ihm die Möglichkeit, dir zu reinigen, dir die Kaio zu machen. Und dann wirst du von ihm reichlich beschenkt durch seine Gnade. Und dann wirst du dienen können aus dem freien Herz, aus deiner Freude, aus deiner Freiheit. Weil du weißt, ich bin nichts wert, aber ich habe den größten Wert in meinem Leben bekommen und das ist die Liebe Gottes. Ich weiß, dass ich euch etwas nahe trete. Ich weiß es, dass ihr vielleicht etwas, jetzt einen Widerstand verspürt gegen meine Worte. Und ich bitte um Vergebung, wenn ich jemanden jetzt verletzt habe. Ich bitte um Vergebung. Aber ich will meine Worte nicht zurücknehmen. Weil das Allerschlimmste in dem Leben eines Christen ist, wenn er sein Leben bis auf eine pharisäische Religiosität zurückschraubt. Auch wenn diese Religiosität so prächtig aussieht wie diesen da. Deswegen möchte ich dich heute wirklich vom Herzen sagen, erniedrige du dich, sodass du erhört wirst. Geh in die Knien und bete und flehe Gott an. Sei mir der Sünder barmherzig. Sei mir dem Sünder barmherzig. Und so wie ich das damals gemacht habe, das hätte in meinem Leben nicht passiert, wenn ich nicht versucht habe, die anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern hätte ich das gemacht, was in 1. Johannesbrief in 8. und in 9. Vers geschrieben steht, im 1. Kapitel. Da wäre der Ausgang ein ganz anderer. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Stimmt das? Stimmt das? Ja, es kann nicht anders sein, das hat Gott gesagt. Da steht es in sein Wort. Und dann sagt er, der allmächtige Gott, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Unreinheit ist eigentlich das richtige Wort. Merkt ihr? Ein Gebet. Auf einmal fällt das ganze Lügengebäude, das ganze Sündengebäude von deinem Leben weg. Und nicht nur das, du bist frisch gewaschen, frisch geduscht. durch seine Vergebung und durch seine Gnade. Willst du das haben? Willst du das haben? Willst du das haben? Amen. Dann tu es. Tu es heute noch. Erniedrige du dich. Geh du vor dem Kreuz in deine Gedanken oder vor deinem Kreuz zu Hause. Lege du dich wirklich auf deine Knie, auf deinen Angesicht und sage, Herr Jesus, sei du mir dem Sünder barmherzig. Ich bitte dich, Herr, vergib du mir, dass ich dich so lange und so stark verletzt habe, dass dein Blut vergossen worden ist wegen meiner persönlichen Sünde. Herr Jesus, das tue ich auch jetzt, wo ich behaupte, ich bin dein Kind. Ich tue Sünde tagtäglich und das kostet dir Schmerzen, Blut und Schrei. Und ich bitte dich, Vater, sei mir dem Sünder gnädig, barmherzig. Errette mich, Herr, gib mir, du Herr, eine Erneuerung. Wir haben am Dienstag darüber geredet. Jede Erneuerung in einem Leben beginnt nur alleine durch Buße. Es gibt keinen anderen Weg. Die Buße ist der Schlüssel zu einem neuen Leben mit Gott. Die Buße ist Schlüssel zu einem neuen Leben mit Gott. Und ich möchte, dass wir jetzt einen Lied singen, der ihr wahrscheinlich die 60 plus auswendig kennt. Die Jüngeren werden das jetzt gerade, dieses Lied auch kennenlernen. Das Lied ist bei uns, unter unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, sehr beliebt. Und ihr werdet dieses Lied auf Bulgarisch bzw. auf Deutsch auch singen können. Und dieses Lied ist ein Text aus einem Psalm. Psalm Nummer 51. Das ist eure Hausaufgabe für morgen. Psalm 51 zu Hause zu lesen. Die Aufgabe für morgen. Psalm 51 zu Hause zu lesen. Bin schon lästig, gell? Singen wir.